Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres WTU-Podcasts. Hallo Eti.
Hallo Rosa.
Ich habe mal wieder einen Themenvorschlag bekommen, diesmal von jemandem auf Instagram. Vielen Dank dafür. Und das Thema heißt chinesische Kultur und Kampfkunst. Mhm. Was kannst du dazu sagen?
Ja, eigentlich ein sehr, sehr weites Gebiet, aber trotzdem ein sehr interessantes Gebiet. Zuerst, wenn wir darüber reden, müssen wir mal Asien an sich sehen, weil man muss es unterscheiden. Es ist ein ganz großer Unterschied über den Bezug der Gesellschaft zur Kampfkunst, zum Beispiel Japan und China. Beide kann man so in der Form auch gar nicht vergleichen. Wieso sage ich das jetzt? Weil in Japan war Kampfkunst immer mit der herrschenden Klasse verbunden über die Samurai. Es war also ein Werkzeug der herrschenden Klasse. Gibt natürlich auch Ninja und so, aber unter Ninja waren auch herrenlose Samurai und so, es war mit der herrschenden Klasse verbunden. Ganz anders in China, da müssen wir unterscheiden natürlich den Edlen aus dem Konfuzianismus, der natürlich neben der chinesischen Sprache und den chinesischen Klassikern und Musik und Bogenschießen und Streitwagenfahren natürlich auch sich mit Kampf beschäftigt hat, aber nur so als Teil. Und den Kung-Fu-Stil, den Kung-Fu-Schulen, die in der Regel einen ganz anderen Hintergrund haben. Dazu muss man in die chinesische Geschichte reingehen. Ursprünglich hat man den Chinesen, den Han-Chinesen verstanden, also ein Mitglied des Han-Stammes. Ich weiß nicht, wie viele es heute sind, das waren vor 10 Jahren, ich glaube so um die 400 Millionen der lebenden Chinesen waren Han-Chinesen. Alles andere sind eigentlich Manchus, also mongolische Mischungen. Eigenartigerweise in der chinesischen Geschichte war nur in einer Dynastie ein Han-Chinese an der Macht, der Kaiser in der Han-Dynastie. In den anderen Dynastien waren Manchus an der Macht. Gar nicht so zum Nachteil von China, weil die Manchus, also die mongolischen Kriegerstämme, hatten zwar eine enorme Durchschlagskraft, aber wenig Kultur. Und sie haben mit Leib und Seele die chinesische Kultur aufgenommen und eigentlich mehr geachtet als viele Chinesen selber. Aber gleichzeitig hat es in der chinesischen Bevölkerung, der Han-Bevölkerung, die Tendenz gegeben, man wollte wieder einen Han-Kaiser haben. Und das ist einer der Hintergründe von den vielen, vielen Kung-Fu-Stilen. Es gibt nicht nur der Hintergrund, aber von vielen. Sie waren mehr oder weniger heute, würde man sagen, Widerstandsbewegungen, die versucht haben, im Guerillakampf, denn der Besatzungsmacht, so haben viele die Manchus empfunden, wieder einen Han-Chinesen an die Macht zu bekommen. Und dann ist wieder ganz was anderes. Aus dem Grund ist also ein großer Bereich eigentlich in die unteren Bevölkerungsschichten oder in tabuisierte Bevölkerungsschichten hineingeraten und dort wurde Kampfkunst unterrichtet im Verborgenen. Mhm. Nochmal zurück zur Kampfkunst selber. In China muss man innere und äußere Stile unterscheiden. Und innere Stile sind ursprünglich nicht, wie man heute so gern sagt, die sich mit Qi beschäftigen. Na, überhaupt nicht. Inneres Kung-Fu hat man verstanden. Stile, die allein innerhalb Chinas entstanden sind. Und das sind eigentlich 3 große Überbegriffe, I Xing, I Ba Gua und Tai Chi, die noch dazu in der traditionellen Schulung zusammenhängen. Man hat zuerst I Xing I, also eine Art von Tierformen gelernt. Ich nenne das heute, man hat gesagt, die geradlinigen Bewegungen, ich nenne es die Wellenbewegungen, auszutesten hat man gelernt, wenn man beginnt oder wenn man jung ist. Danach hat man sich mit den kreisenden Wirbelbewegungen beschäftigt, die Parkour-Stile. Danach hat man sich mit der Kombi dieser beiden beschäftigt, den Tai Chi-Stilen, Yin Yang, alles in Wechselwirkung bringen. Also den Altersstil oder als dritten Stil. Das ist früher mal zusammengehängt. Und dann hat man äußere Stile unterschieden, die man praktisch alle, die ganz breit gefächert sind, auf Impuls des Bodhidharma zurückführt. Wer war Bodhidharma? Bodhidharma war ein Mann aus Indien, der den Chan-Buddhismus nach China gebracht hat. Und in diesem Zusammenhang die ersten körperlichen Tier Formen oder Bewegungen mit im Gepäck hatte und uns zu unterrichten begonnen hat. Und alles, was sich von dort abgeleitet hat, nennt man die äußeren Stile. Wing Chun in diesem Zusammenhang überhaupt nicht auftaucht, weil es weder aus dem Inneren kommt, noch aus dieser äußeren Quelle kommt. Aus da kann man schon mal schauen, Wing Chun ist eine spezielle Geschichte. Aber heute reden wir nicht über Wing Chun, heute reden wir über chinesische Kampfkunst. Wenn wir jetzt dann zurückgehen zu den Kung-Fu-Stilen, man nennt sie jetzt Kung-Fu-Stile, ist eigentlich eine sehr junge Bezeichnung, weil Kung-Fu ursprünglich ja heißt harte Arbeit oder intensive Arbeit, das heißt, sich mit etwas sehr intensiv beschäftigen, ist ein sehr, sehr moderner Begriff in dieser Weise, dass man es verwendet und ich glaube, ist von Bruce Lee eigentlich eingeführt worden, als er seine Art des Wing Chun nach Amerika brachte. Aber ist ein guter Begriff. Früher hat man es als Wushu bezeichnet, also als Kriegskunst. Ist dann aber in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von der Volksrepublik China ein Stil erfunden worden, weil man wieder Kampfkunst beleben wollte, aber eigentlich nicht mehr so viel im Land hatte, weil er durch die Kulturrevolution die Meister alle getötet wurden oder verjagt worden sind. Es hat man einen Stil zu kreieren begonnen. Daraus ist dann später das Wushu entstanden.
Ja, also jetzt zum Thema Kultur, oder du hast gerade Kulturrevolution gesagt. Also die Chinesen haben einmal die Kampfkunst, das Kung-Fu und auch die drei starken Philosophien als Kulturgut, kann man ja so sagen. Was gibt es da noch an China?
Ja, bleiben wir mal bei den drei starken Philosophien. Ist natürlich der Taoismus, der Chan-Buddhismus und der Konfuzianismus. Jeder, ich nenne das aktive Philosophien. Wieso nenne ich es aktive Philosophien? Wir im Westen haben auch Philosophien, aber das sind keine aktiven. Bei uns sind Philosophien immer sehr kopflastig geblieben, also mentale Konzepte. Sie wurden, wie wir in unserer Wing Chun-Sprache sagen, es wurde nur ein Zentrum geschult, das Interpretationszentrum, das Denkzentrum. Alle anderen Sachen wurden außen vor gelassen. Aus dem Grund sind sie auch immer relativ trocken und leblos geblieben, außer sie wurden mit einem gefährlichen Element getriggert, mit Emotion von Menschenmassen. Dann werden diese Philosophien gefährlich. Haben wir ja im letzten Jahrhundert oft erlebt, auch mit dem Kommunismus, was dann auch aus einer anderen Geschichte in China passiert ist, aber darauf will ich später noch mal kurz eingehen. Es sind aktive Philosophien, weil jede dieser Philosophien mehr oder weniger das Bewegungselement mit drinnen hatte. Im Taoismus die inneren Stile, bei Bodhidharma, im Chan-Buddhismus natürlich die Art zu sitzen, die Art zu gehen und die Bewegungsübungen, die dabei mit überliefert worden sind und auch im Konfuzianismus, in der Schulung des Edlen. Natürlich war der Schwerpunkt hier der mentale, was auch später zu einer Schwierigkeit am Ende geführt hat. Aber es war halt mit drinnen nicht nur die Sprache, sondern schon auch die körperliche Schulung. Übers Bogenschießen, übers Reiten und all diese Sachen, über die Kunst. Und in China immer eine gewissen Zeiten hat eine dieser Philosophien dominiert oder Mischungen davon. Ganz am Ende, um das mal kurz anzureißen, erlebt man die Negativseite des Konfuzianismus. Konfuzianismus hat zu einer Überregulierung geführt, zu einer totalen Bürokratie, in der alles festgeschrieben war und Personengruppen bezogen war, wie eine Person sich zu kleiden hat, wie sie zu reden hat, was sie zu essen hat, wie sie zu handeln hat, was sie zu tun hat. Es war keine Bewegung mehr möglich. Und das auch einer der Gründe aus meiner Sicht für diesen durchschlagenden Erfolg des Kommunismus zuerst mal war, um das Ganze wieder aufzubrechen. Also eine westliche Philosophie eigentlich in chinesischer Interpretation voll eingeschlagen hat und zuerst mit aller Negativität auch zuerst mal Bewegung reingebracht. Um auf deine Frage erst einzugehen, natürlich, wenn man so richtig die großen kulturellen Sachen von China herausschreibt, natürlich mal die Sprache und die Schrift. Eine gewaltige Sache, was aber auch zum Hemmschuh geworden ist. Aus dem Grund hat in China bis weit in die 70er dann ein großer Analphabetismus geheißt, weil diese Sprache zu lernen mit ihren 10.000 Schriftzeichen, um überhaupt Klassiker lesen zu können, ein Lebenswerk war. Ein konfuzianistischer Gelehrter, ein Bürokrat war nur damit beschäftigt, Sprache zu lernen. Und alles andere ist außen vor geblieben. Aus dem Grund hat man in China dann die Sprache vereinfacht und damit hat man diesen Analphabetismus gegenarbeiten können. Ist aber trotzdem bei den Schriftzeichen geblieben. Es hat in den 70er mal eine Tendenz gegeben, Romani, also eine romanische, lateinische Unschrift zu verwenden, was sie Gott sei Dank nicht gemacht haben, weil sie hätten damit wirklich ein Kernstück ihrer Kultur aufgegeben. So, was kommt aber noch dazu? Natürlich die drei Philosophien. Die aktiven Philosophien ist natürlich eine Großleistung von China, der Daoismus, der Chan-Buddhismus für sich gesehen und der Konfuzianismus. Und natürlich die Kampfkunst schon. Und wenn ich hier von Kampfkunst rede, dann rede ich im Besonderen natürlich von den Strategien, die dahinter stehen und den Strategien. Viele werden Sun Tzu kennen, die Kunst des Krieges. Und solche Sachen kann man einfach gar nicht von der Kampfkunst trennen. Das ist sowas Chinesisches. Obwohl jetzt, das ist Chinesisch. Ich meine jetzt nicht, dass wir im Westen nicht ähnliche Ansatzpunkte und Sachen auch haben. Da kommen wir dann nachher noch ein bisschen dazu. Chinesische Kampfkunst, also wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, erstens natürlich, wie Kampfkunst immer war, ist eine Charakterschulung. Und sie ist bei uns heute Selbstverteidigung, im alten China würde man nicht sagen Selbstverteidigung, dort würde man sie als Kriegskunst oder als Guerillataktik bezeichnen, da sie ja in weiten Bereichen mit Widerstandskampf in Verbindung gestanden ist. Kung-Fu-Stile muss man sich auch so vorstellen, man könnte es fast heute, man könnte sie, es gibt ein Wort, das ist zwar nicht ganz richtig, aber etwa ist es doch das, ist ein bisschen wie eine Geheimgesellschaft gewesen. So ein leicht abgeschlossener Kern, wo etwas Bestimmtes geübt wurde und in jeder dieser Geheimkunstzirkel war auch eine Kampfkunst mit drinnen, die geübt worden ist. Da hat es also einen gegeben, der dafür zuständig war, die Kampfkunst zu lernen. Wieder Wing Chun nehmen könnten wir uns Mick Nui, eine Nonne, hundertprozentig keine Nonne, Nonnen in alten chinesischen Klostern zu der Zeit eigentlich kaum vorstellbar sind. Die Frau hatte so einen schlechten Stellenwert, dass nicht mehr schlechter geht, aber sie hätte sehr wohl die Chefausbildnerin in einem Geheimgesellschaft eines Kung-Fu-Stils sein können. Ohne Problem, wäre sogar super gewesen. Sie wäre lange, lange Zeit nicht im Verdacht gewesen als Frau. Wir im Westen heißt aber nicht, dass wir jetzt alles aus China nur holen müssen. Da kommen wir jetzt zum ganz eigenartigen Faktor in der Psyche von vielen Menschen. Ich nenne das folkloristisches Denken. Zum Beispiel natürlich, wenn man nach Japan geht, wird man dort hin und wieder Menschen sehen, die auf der Straße musizieren und eine Perücke aufhaben wie Mozart. Das wird von dort mit dem Österreicher verbunden. Viele denken auch so ein bisschen, Österreicher ist dadurch definiert, dass er natürlich Klavier spielt und dass er ein Lipizzaner daheim hat. Das nenne ich klischeehaftes Folklore-Denken. Und so gehen viele westliche Menschen an chinesische Kampfkunst ran. Sie sehen nicht, was ein Mensch kann, sondern sie haben so das Gefühl, du müsstest Asiate mindestens oder besser noch Chinese sein, um chinesisches Kung-Fu zu machen, weil dann ist es auf jeden Fall gleich mal besser. Und das stimmt halt so überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass es dort nicht sehr gute Meister gibt, das sage ich damit nicht. Aber zu denken, weil es in Chines ist es besser, ist irgendwie eine kindische Anschauung. Das würde heißen, wenn du Österreicher bist, spielst du besser Klavier, weil Mozart ein Österreicher war. Wird keiner denken.
Oder
Und
wenn
es
ich Klavier lernen möchte, dann muss ich erstmal nach Österreich fahren und suche mir da jetzt den besten österreichischen Klavierlehrer.
richtig, genau.
Totaler
Also,
Blödsinn.
und dieses Denken muss man mal aus der Geschichte rausnehmen. Ich muss schon noch sehen, was kann der Mensch, der das da macht. Das ist offensichtlich zu sehen. Das ist offensichtlich zu sehen, wie ist seine körperliche Anstrengung, wie geschmeidig ist er, wie wirkt er als Mensch, wie ist seine Gestik, wie verspannt ist er bei seinen normalen Handlungen. Wieso soll er plötzlich, wenn er seine Kampfkunst macht, anders sein? Das muss ich schon alles sehen und betrachten lernen. Sonst gehe ich in der verkehrten Weise an eine Sache ran. Und dann wieder zurückkehren, auch wir in Europa haben natürlich Kampfkünste in dem Sinn gehabt, bei uns wurden sie nicht so bezeichnet, ob man jetzt die Ritterschulung nennt oder dieses, oder die klassischen Fechtmeister, die sehr wohl eine drei zentrenbezogene Ausbildung von ihren Lehrlingen gemacht haben, wenn man sich's genau anschaut, und auch später noch. Oder natürlich, auch wir haben im Ansatz Strategeme, nicht so ausgearbeitet wie die Chinesen. Aber das heißt nicht, dass wir es hatten. Wir haben den Machiavelli, wir haben den Clausewitz, all diese Sachen. Wenn man sich's anschaut, es war nicht so strukturiert. Und eine der herausragenden Leistungen für mich der chinesischen Kultur sind die Strategeme und diese Ausarbeitung all dieser Sachen. Das haben sie natürlich einzigartig gemacht. Und wenn heute alle großen Kulturen zusammenkommen, sollten wir uns anschauen, was hat diese Kultur, was ist der Honig dieser Kultur? Und das sollten wir für uns verwenden. Und Sie sollten es bei uns verwenden. Und Sie machen es inzwischen von uns sehr gut, wie wir ja erleben. Ob wir es genauso gut machen, andersherum, das ist für mich die große Frage. Und aus dem Grund, ich nehme wieder unser WTO Wing Chun, aus dem Grund, natürlich für mich ist die chinesische Wurzel wichtig, ich habe es ja auch gelernt, aber es ist auch die andere Wurzel wichtig, aus der es kommt, und es ist ganz, ganz wichtig auch meine eigene Kultur, die damit drinnen ist, denn ich suche auch in meiner eigenen Kultur die gleichen Prinzipien, die gleiche Art des Handelns, wo haben wir das und überlappe es, um nicht in die Gefahr zu geraten, dass man blauäugige Klischees hinterher zu laufen beginnt. Denn diese blauäugigen Klischees, es ist nichts Gefährliches, ein Klischee zu haben, aber es ist auf der anderen Seite sehr gefährlich. Es behindert dich in deinem Verständnis, in deiner Einsicht und damit in deiner Entwicklung. Und damit ist es das Gefährlichste, was es gibt.
Ja, wir wollen ja einfach auch keine Chinesen von vor 300 Jahren werden.
Richtig,
ne?
Genau.
Und so, wie du das so schön gemacht hast mit dem WTO Wing Chun, das an die heutige Zeit, an die heutigen Menschen anzupassen, das ist, glaube ich, der vernünftige Weg. Wie du gesagt hast, die Vorteile oder die Werkzeuge nutzen, ne? Und das aber dann adaptieren an die heutige Zeit.
Ich unterrichte in meinem Gildbereich auch nicht Fechttechnik des 14. Jahrhunderts.
Nee.
Aus dem Grund unterrichte ich auch nicht reines Wing Chun des China vor 300 Jahren,
ja.
Sondern es geht ja nicht um das Werkzeug. Das Werkzeug ist die zeitgemäße Form. Und natürlich verwenden wir immer noch das Xin Lin Dao in unserer angepassten Variante. Es geht um die Bewegungsprinzipien, um die Wechselwirkungen. Die Wechselwirkung ist das, was andere gern als die Kraftsätze bezeichnen, und die beiden übergeordneten Kampf- oder Bewegungskonzepte. Weil nicht das Werkzeug macht etwas zu der Sache, sondern das Werkzeug ist da, um eine Sache greifbar zu machen.
Das ist ein schöner Satz. Ja, das ist doch super interessante Episode jetzt gewesen. Ganz tolles Thema. Vielen Dank.
Und wer eine Idee oder eine Frage oder einen Wunsch für ein Thema hat, bitte uns immer gern schreiben.
Auf all unseren Kanälen, ihr wisst ja, wo ihr uns findet.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.